Der Joe Biden hat ein Problem, das täglich grösser wird. Er bringt seine grossen Projekte nicht voran. Klimaschutz, Infrastruktur, alles hängt gerade in der Schwebe. Und in den Umfragen ist die Unterstützung für Biden inzwischen recht deutlich zurückgegangen. Nur noch jeder Zweite ist mit seiner Amtsführung einverstanden. Wo ist die Aufbruchsstimmung vom Frühling hin? Was macht Joe Biden falsch? Und was bedeuten seine Probleme für das Land und für die nächsten Wahlen? Über das reden wir in der neuesten Folge von «Alles klar Amerika», dem USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Alan Cassidy und ich rede heute mit Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von Tamedia. Der Fabian, muss man sagen, der ist gerade unterwegs in Virginia, wo in 2 Wochen ein neuer Gouverneur gewählt wird. Das ist interessant, weil Virginia ist eigentlich ein sehr demokratischer Staat in den letzten Wahlen, aber eben plötzlich sieht das jetzt nicht mehr so eindeutig aus. Und der Fabian und ich sehen uns hier auch per Video und ich sehe, dass er in einem klassisch tollen US-amerikanischen Motelzimmer ist, wo einem gerade der Geruch vom Teppich in die Nase steigt, wenn man es schon einmal sieht. Sag Fabian, wo bist du genau und wie geht's?
Hallo Alan, mir geht's soweit gut, danke bestens. Ich bin da in so einem schönen Comfort-Inn, heisst das, mit einem braunen Teppich und der Comfort ist da eben nicht ganz so da.
Mein Beileid.
Du kennst es bestens, du hast die Hotels alle auch abgeklappert. Ich bin da in den Bergen in Virginia unterwegs, das heisst Tazewell County da, bin aber noch unterwegs, noch ein bisschen weiter in die Berge. Wahnsinnig schön, Hügeli, der Herbstwald ist langsam bunt. Aber man merkt auch, es ist nicht ein wahnsinnig einfacher Ort zum Leben und es ist auch nicht ein wahnsinnig einfacher Ort für Joe Biden. Und zwar, weil die Gegend da hängt von der Kohleindustrie ab. Die Kohleindustrie hat Mühe. Das heisst, die Leute haben Mühe, Jobs zu finden. Die Leute haben Mühe, sein Einkommen zu erzielen. Und es sind viele Kohleminen zugegangen. Die Leute haben keine Jobs mehr. Man sieht, dass die Häuser ärmlich sind zum Teil, sogar sehr ärmlich. Und in der lokalen Presse ist der grösste Beitrag jeweils, wer das gerade wegen Drogenbesitz verhaftet worden ist. Es ist ganz ein schwieriges Leben da offenbar. Und man hört das auch, wenn man mit den Leuten redet. Ich habe heute Morgen mit einem Handwerker geredet, mit einem Paris Parker heisst er. Und man könnte vielleicht gerade daran schliessen, was er sagt.
I would like to see a governor elected that is for pro-jobs, brings jobs to this area, because we need jobs in Southwest Virginia, and one that will boost the economy in Southwest Virginia. That's what we really need here.
So is that the Republican or the Democrat?
Well, not sure. I'd like to review both sides and make a decision at that time.
Es sei ihm eigentlich gleich, wer in Washington am Ruder sei oder auch wer in seinem Staat am Ruder ist als Governor. Hauptsächlich sei eigentlich, dass die Person neue Jobs in seine Region bringt, die eben leidet im Moment.
Die Gouverneurswahlen in Virginia, warum sind die wichtig?
Die Gouverneurswahlen sind wichtig, weil in Virginia sollte eigentlich von den Mehrheitsverhältnissen her im Moment der Demokrat gewinnen, der ist Terry McAuliffe. Und der sollte vor allem darum gewinnen, weil Virginia hat städtische Gebiete, nahe bei Washington, dort wird demokratisch gewählt hauptsächlich. Aber in den letzten Wochen sind die Umfragen plötzlich knapp geworden und es sieht so aus, als ob der Herausforderer, der Youngkin, möglicherweise könnte die Wahl gewinnen. Und das heisst, Demokraten würden plötzlich einen Staat verlieren, den sie eigentlich müssen im Schlafwagen gewinnen.
Und gibt es eine Anzeichen dafür, in welche Richtung es geht? Also sieht man einen Trend jetzt zuletzt?
Zuletzt sind wir knapper geworden. In Kalifornien ist etwas Ähnliches passiert vor ein paar Wochen. Dort hat am Schluss der Demokrat haushoch gewonnen, wie er es auch muss. Es gibt Beobachter, die sagen, dass das auch in Virginia werde passieren. Ich selber wage mich jetzt ehrlich gesagt da noch nicht die Hand ins Feuer zu legen, weil es gibt so ein bisschen verschiedene Probleme, die sich überlagern. Demokraten brauchen zum Gewinnen in Virginia die Stimmen der Afroamerikaner. Und die Afroamerikaner sind im Moment ziemlich enttäuscht mit der Demokratischen Partei auf nationaler Ebene, weil sie einfach ihre Anliegen nicht umgesetzt hat, so wie es im Wahlkampf versprochen worden ist. Und das heisst, man weiss nicht so recht, ob die Wähler auch wieder an Turnen gehen, ob die noch motiviert sind.
Ein interessanter Gradmesser für die Stimmung also bei den Demokraten auch, wo das werden wird in 2 Wochen. Es gibt ja aber auch noch andere Gradmesser im Kongress oder in Washington kämpft, der Biden ja schon länger mit seinen grossen Reformpaket. im Frühling, wo ich dort noch war, ist dort der Optimismus gross gewesen, dass es dem auch etwas wird. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Das Infrastrukturpaket und das Steuer- und Sozialpaket. Ich meine, die Demokraten kontrollieren ja eigentlich den Kongress knapp, aber sie kontrollieren, warum kommen diese Pakete nicht durch?
Das Problem ist, dass Demokraten einfach nicht so eine geeinte Partei sind. Man hat alles drin, wo man in der Schweiz zum Beispiel irgendwo bei der CVP bis zu den Grünen würde ansiedeln, auch von den sozialpolitischen Sachen her. Und der Biden hat ein relativ ambitioniertes, vor allem sozialpolitisches Paket vorgelegt, wo man zum Beispiel würde die Unterstützung, die Familien überkommen für Kinder, ausbauen, wo man zum Beispiel würde, Vorkindergarten würde finanzieren. Alle Sachen, die in den USA nicht unbedingt selbstverständlich sind. Und gerade bei etwas konservativeren Mitgliedern der Demokratischen Partei ist das nicht so einfach zu schlucken. Und zwei von denen, vor allem, haben im Senat, wo die Demokraten nur eine sehr knappe Mehrheit haben, das bis jetzt blockiert, weil sie gesagt haben, das sind zu viele Ausgaben.
Du hast die zwei Senatoren angesprochen. Der eine ist der Joe Manchin aus West Virginia, auch so eine Kohlegegend oder noch mehr. Von dem weiss man ja auch, ist jetzt auch mehr zum Thema wie der Wort, aber man weiss ja eigentlich schon lange, dass er auch finanzielle Verbindungen hat zur Industrie, zur Kohleindustrie unter anderem. Was ist denn seine Stellung jetzt in der Partei, im Senat, in der Fraktion? Wieso hat er so viel Einfluss?
Ja, das ist ja Joe Manchin und zusammen mit der Senatorin Sinema aus Arizona. Und die haben so viel Einfluss, weil die Demokraten die Mehrheit einfach ihre Stimme brauchen, um das Ganze durchzubringen. Sie wollen das Paket ohne die Unterstützung der Republikaner verabschieden. Das heisst, sie brauchen geschlossene Demokraten. Und die zwei nutzen jetzt halt einfach ihre privilegierte Position aus. Das ist in den USA noch so. Gerade im Senat sind die konservativen Gegenden sind halt sowieso schon sehr viel stärker vertreten und haben durch das eigentlich praktisch immer eine Vetomacht oder also sehr häufige Vetomacht. Und wenn dann auch noch Demokraten, die aus stark republikanischen Gegenden kommen, eben wie die Sinema aus Arizona, wie der Manchin, wo halt daheim auch darauf schauen müssen, dass sie von Mitte-Wählern oder vielleicht sogar von republikanischen Wählern wiedergewählt wird, dann sind die nicht bereit, mit dem linken Parteiflügel gemeinsame Sachen zu machen immer.
Was macht denn jetzt Biden konkret mit diesen Leuten? Seift er die ein? Ein bisschen ein paar Milliarden für eine neue Autobahn in West Virginia? So in dem Stil? Ja.
Das probiert er. Und der Biden hat sich ja jetzt immer als der Fachmann eigentlich verkauft für Politik, wo anders als der Trump nicht allein ist. Und er ist ja auch selber sehr lange Senator gewesen. Er weiss eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Und man hat sich jetzt auch lange gefragt, warum das er nicht früher eingegriffen hat und probiert hat, in seiner Partei eine Einigung herzubringen. Was er jetzt macht, ist, er hat alle Seiten an den Tisch geholt und probiert, mit denen einen neuen Deal auszuhandeln. Jetzt ist es gerade in den letzten Tagen hat es geheissen, er habe einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. Man hat am Anfang von 3,5 Billionen Dollar geredet für 10 Jahre. Jetzt ist er runtergegangen auf Grössenordnung 1,75 Billionen, immer noch eine wahnsinnige Summe, so ein Steuer- und Sozialpaket. Aber bis jetzt ist noch keine Einigung da. Es sagen alle, es kommt jetzt dann gerade, es ist jeden Moment möglich, aber die Einigung ist erst dann da, wenn abgestimmt ist und das Resultat im Kasten ist.
Das sind ja so die Washingtoner Deals, die es eigentlich nicht mehr so geht unter dem Trump. Das ist so quasi allbewährte Gesetzesmacherei oder? Und Dealerei, wie sie eben eigentlich für Biden gemacht ist. Aber man muss sich ja schon ein bisschen fragen, oder? Wenn es jetzt nicht klappt, wenn es jetzt nicht irgendeinen Deal gibt, gibt es denn im Rest von dieser Amtszeit, wo zwar schon noch 3 Jahre geht, oder? Aber gibt es denn noch ein Fenster, dass er das Zeug gleich durchkriegt?
Das Fenster geht ziemlich zu. Das ist ja üblich so, in den ersten 2 Amtsjahren von der ersten Amtszeit kann der Präsident etwas machen, dann kommen Zwischenwahlen und in der Regel verliert der Präsident dann die Mehrheit im Kongress und muss nachher gegen ein oppositionelles Parlament regieren und bringt dann eigentlich nicht mehr viel durch. Darum sind jetzt auch alle so nervös und schauen, bringt der Biden dann etwas her? Weil wenn Demokraten das nächste Jahr in die Zwischenwahlen gehen, unter beiden allenfalls in seine Wiederwahl, muss er einen Leistungsausweis haben. Und den Leistungsausweis, den muss er eigentlich jetzt erbringen oder jetzt daran arbeiten, dass er den hat. Und nachher wird es wahnsinnig schwierig.
Was wiederum ein Grossteil von seiner Wählerschaft schon enttäuschen würde, oder? Also gerade in der Klimabewegung haben sich also schon viele jetzt erhofft, dass man jetzt vom Start auch zu der Klimakonferenz in Glasgow, dass man da weiter ist. Dass die USA könnten eigentlich schon etwas vorweisen, was sie an klimapolitischem erreicht haben.
Ja, genau. Und sie sind nicht die Einzigen, die enttäuscht sind. Eben die Afroamerikaner habe ich auch schon erwähnt. Es gibt noch andere Progressives, also die progressive Linke, die Anliegen haben, eben in Kinderbetreuung. Es gibt Medikamentenpreise sind noch ein Thema und Verbesserung von der Krankenversicherung. Und man muss auch sagen, der Joe Biden hat versprochen, dass er im Klimaschutz einiges bewegt. Was man jetzt im Infrastrukturpaket aber zum Beispiel sieht, ist, dass auch er halt den Schwerpunkt nicht unbedingt darauf legt, die Emissionen zu reduzieren und Energie zu sparen, sondern dass halt er auch zum Beispiel darauf setzt, dass man Strassen vor den Folgen von der Klimaschäden schützt, also vor Überschwemmungen zum Beispiel, dass man sie besser ausbaut etc. Und das hat halt schon damit zu tun, dass Energiesparen in den USA nach wie vor sehr unpopulär ist. Benzinpreise sind stark auf, das regt viele Leute auf. Und du hast das in deinen Jahren in den USA auch gesehen. Energiesparen ist da nicht so ein Thema, wie das in anderen Ländern der Fall ist, obwohl das Potenzial riesig wäre.
Was ist das, Energiesparen? vielleicht noch gegen Schluss auch, eben die Gesetzesvorhaben, das ist das eine. Grundsätzlich fällt einem ja auf, dass aber jetzt auf demokratischer Seite ja eigentlich sowieso alle sehr pessimistisch sind. Das ist ja so ein Dreh von «Die Midterms gehen eh verloren». Und man fragt sich auch manchmal, ist das auch ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung oder gibt es wirklich konkrete Gründe für diesen Pessimismus, die auch begründet sind? Wie schätzt du das ein?
Es ist ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy, aber nein, es gibt schon sehr konkrete Gründe. Also du hast die Umfragen am Anfang erwähnt, der Biden steht knapp besser da als der Trump, aber unter den Demokraten von den letzten Jahrzehnten hat der Bill Clinton mal so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, aber so schlecht wie der Biden hat in der Umfrage niemand abgeschnitten. Das ist schwierig für Demokraten, weil ein zweites Mal reicht es nicht, um zu sagen, man sei nicht der Trump und man sei gegen den Trump. Dazu kommt, dass die Republikaner jetzt in den letzten Monaten und Jahren eifrig daran geschafft haben, den Demokraten das Leben noch schwieriger zu machen. Sie haben zum Beispiel die Wahldistrikte, Grenzen neu gezogen in vielen Staaten. Und zwar so, dass es für Demokraten schwieriger wird, zum Sitz gewinnen oder halten. Sie haben auch neue Wahlgesetze verabschiedet, die den Zugang zu den Urnen einschränken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, sich das vorstellen aus Schweizer Sicht. Aber es gibt da zum Beispiel kein Einwohnerregister. Das heisst, die Frage, mit welchem Ausweis man zu einer Wahl zugelassen wird, ist sehr wichtig. Und je enger man die Grenzen zieht, desto mehr tut man vor allem sozial benachteiligte Gruppen ausschließen, was tendenziell eher demokratische Wähler sind, eher Latinos, eher Afroamerikaner. Und die Republikaner haben daran geschafft, dass die Leute gar nicht mehr nach Turnen können oder nicht mehr nach Turnen wollen. Und das wird es für Demokraten sehr, sehr schwierig machen, bei den Zwischenwahlen überhaupt das Niveau können zu heben. Aber von dem geht eigentlich gar niemand aus. Die Demokraten probieren jetzt trotz allem nochmal eine Abstimmung herzubringen oder bei jeder Abstimmung, bei jeder Wahl zu sagen, es ist pro, contra Trump. Entweder jetzt da in Virginia zum Beispiel, wenn er den Demokrat wählt, dann stimmt er gegen den Trump. Und wenn er den Youngkin wählt, dann wähle er eigentlich den Trump. Das ist jetzt die Taktik der Demokraten.
Und man muss ja sagen, der Trump trägt sich dem ja auch ein bisschen bei, oder? Indem er sich ständig einmischt in jede lokale und halblokale Wahl. Aber wir werden es sehen. Spätestens in zwei Wochen, was Virginia angeht und darüber hinaus sowieso. Vielen Dank, Fabian. Ich wünsche dir noch gute Zeit in den Hotels, nein, vor allem in den Bergen von Southwest Virginia.
Genau. Ich werde das berühmte Hotels morgen geniessen mit einem wunderbar feinen Espresso, was in diesen Hotels auch üblicherweise gibt. Und nachher freue ich mich dann aber schon, noch ein bisschen die Hügel zu anschauen und noch mit den Leuten reden. Ich hoffe, einen spannenden Sheriff können zu treffen heute am Nachmittag.
Ja, das war es für heute von uns, von einer weiteren Folge von «Alles klar Amerika», dem USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Alan Cassidy, ich habe geredet mit dem Fabian Fehlmann. Die nächste Folge hier von uns, beziehungsweise von unseren Kollegen Christoph Münger und Martin Kilian, gibt es in zwei Wochen. Wir danken euch fürs Zuhören und bis gleich.